Ja gut, denk mal, zu der Firma mit den bunten Buchstaben muss man nicht mehr so viel sagen. Wir haben das Wort Scanetti. Scanetti ist ein Google-Produkt-Projekt. Wir haben das ursprünglich eigentlich intern aufgelegt, um, wie es so schön heißt, einmal da zu kratzen, wo es juckt. Das Problem ist nicht so unbekannt. Man hat einen Haufen Server mit verschiedensten Funktionen. LDAP, Kerberos, Sprint-Server, was der Geier, was man halt üblicherweise betreibt. Und aus verschiedenen administrativen und auch sicherheitlichen Gründen möchte man die ja getrennt fahren auf getrennten Maschinen. Und die kleinste Maschine, die man heute neu zu kaufen kriegt, hat viel mehr Leistung, als man braucht. Das heißt, man hat einen Haufen Kisten dastehen, die alle so vor sich hin tun, mit einem Lastfaktor von 0,1 und einer Ressourcenauslastung von, wenn es hochkommt, 2%. Und das ist auch teuer im Betrieb, Wartungsverträge, Strom, Klima und so weiter. Was macht man? Gut, das heutige Mittel der Wahl ist Virtualisierung. Man nimmt die ganzen physischen Maschinen, kollabiert die auf ein, zwei oder je nachdem, wie viel man braucht, physische Maschinen und fährt die als virtuelle Server. Eigentlich eine nette Sache, spart Ressourcen und so weiter. Gibt es ja nun auch schon genügend Vorträge, Papers und was auch sonst so dafür. Nur hat die Sache einen kleinen Pferdefuß. Wenn man eine Infrastruktur mit einzelnen physischen Servern hat, und ein Server fällt aus, ist ein Service weg. Wenn man aber das mit Virtualisierung abdeckt und man hat, sagen wir mal, seine gesamte, die Hälfte seiner Infrastruktur mit 5, 6, 7, 8 Servern als virtuellen Servern auf einer Virtualisierungsmaschine und diese Maschine fällt aus, dann tut das richtig weh. Nicht unbedingt einen Zustand, den man gerne haben möchte. Also muss man sich was einfallen lassen. Und das ist der Punkt, an dem Scanetti ins Spiel kommt. Scanetti ist, mal kurz auf die Titel zurückzukommen, wie das Titel sagt, eine Open-Source, hochverfügbare, virtualisierte Clusterlösung. Jede Menge Schlagworte in einem Satz. Okay. Kurz zur Struktur des Vortrags. Ich möchte erstmal ein bisschen die Designziele erwähnen, einen Überblick über Scanetti geben, dann zu einem, naja, 10 Kilo, also einer Übersicht über die Administration mal ganz kurz drüberfliegen über die wichtigsten Kommandos, ein paar Worte dazu verlieren, wie wir bei Google Scanetti einsetzen und am Ende ein bisschen was zu den bisherigen Releases sagen, was quasi bisher geschah und wie die Roadmap aussieht und wie unsere Planung aussieht. Zu den Design Goals. Das erste ist, die Hardwarekosten zu reduzieren. Klar, der typische Ansatz ist Virtualisierung. Das ist auch der, den wir bei Scanetti verfolgen. Wir benutzen Virtualisierung, um das Server Footprint entsprechend zu komprimieren und mit wesentlich weniger Hardware für die gleichen Aufgaben auszukommen. Teil 2. Gleichzeitig wollen wir aber auch die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit erhöhen. Das sind Ziele, die sich normalerweise ein bisschen beißen. Wir haben dafür eine Lösung gefunden, die stabil ist, sich im Betrieb bewährt hat. Zu den Details komme ich dann gleich. Wir möchten gleichzeitig mit diesen Mitteln auch die Flexibilität erhöhen und zum Beispiel erreichen, dass man die Hardware das nur noch als eine Art Container für Ressourcen ansehen kann. Dass man hingehen kann, okay, ich glaube, unser alter Server, ja, der ist jetzt schon fast aus der Wartung, den sollten wir vielleicht ersetzen. Dass man solche Sachen transparent machen kann, ohne signifikante Serviceausfälle. Und, wie bereits erwähnt, Transparenz des Ganzen. Wir wollen keine Lösung bauen, die eine schwarze Kiste ist, wo man von draußen mit magischen Worten drauf wirft, wo dann irgendwas passiert, was man nicht versteht und wo es, wenn es Probleme gibt, man aufgeschmissen ist und erstmal den teuren Support-Call aufmachen muss, sondern das Ziel ist, ein System zu schaffen, was transparent ist und was auch mit Standards Unix-Mitteln untersucht und analysiert und diagnostiziert werden kann. Ein kurzer Überblick. Genau diese Software to manage Cluster Virtual Servers. Wir wollen also Cluster virtuelle Server damit verwalten. Scanetti ist so ausgelegt, dass man Cluster von Dutzenden physischen mit 100 Servern und hunderten virtuellen Servern darauf sehr einfach verwalten kann. Im Wesentlichen sind alle wichtigen Cluster-Operationen, die da anfallen, Cluster entsprechend aufsetzen, Knoten in den Cluster hineinnehmen, Knoten herauswerfen, Instanzen anlegen, stoppen und so weiter, alle mit einem Kommando auszuführen. Das heißt, man muss sich nicht mühsam durch irgendwelche grafischen User-Interfaces klicken, man muss nicht irgendwelche seltsamen, langen Schritte mit mehreren Kommandos ausführen, um irgendwas zu erreichen. Ein Kommando und die Aufgabe ist erledigt. um unsere Ziele zu erreichen. Server Footprint zu reduzieren und gleichzeitig die Verfügbarkeit zu erhöhen, verwenden wir Virtualisierung, wie bereits angesprochen, und Datenreplikation als Mittel der erhöhten Zuverlässigkeit. Als Virtualisierungslösung setzen wir derzeit Xen ein. Das ist aber keine harte Abhängigkeit. Die Architektur von Garnetti ist so offen und so flexibel ausgelegt, dass Unterstützung für weitere Hypervisor, zum Beispiel KVM, als einer mit relativ wenigem Aufwand integrierbar ist. Und ein ganz wichtiges Ziel ist keine Abhängigkeit auf spezielle Hardware. Es gibt kommerzielle Virtualisierungslösungen, die das können, was Garnetti in dem Punkt anbietet, dass man einfach fröhlich Maschinen flexibel hinherwirft. Aber üblicherweise basieren die darauf, dass man vorher richtig viel Geld in die Hardware investiert hat. Dass man eine SAN-Infrastruktur hat mit großen Arrays, Fiber Channel Switch und alles, was da schon dazugehört. Und es gibt natürlich auch viele Leute, die einem sowas mit Freude verkaufen. Warum bloß? Klar, weil man gut verdienen kann. Das Ziel von Garnetti ist, das fällt alles weg. Wir nehmen billige Maschinen. Mit Garnetti kann man zum nächsten PC-Händler gehen, nimmt sich 10 PCs von der Stange oder 4 PCs, je nachdem, was man an Ressourcenbedarf hat, nimmt sich ein paar Standardkisten von der Stange, 0815 Maschinen, installiert die, packt Garnetti drauf, joint die zum Cluster und hat einen funktionierenden Cluster. Wenn so eine Maschine ausfällt, dann tut es nicht wirklich weh. Selbst wenn die Maschine, mal übertrieben ausgedrückt, explodieren sollte. Was hat man verloren? Ein paar hundert Euro? 1000 Euro, wenn es hochkommt? Das ist nicht wirklich viel. Die Konzepte dahinter. Es gibt ein paar Begriffe, die ich vorher noch erwähnen muss. Ich werde im Folge immer wieder von Knoten sprechen. Knoten sind an der Stelle die physischen Maschinen. Eine physische Maschine bei Garnetti ist in dem Sinne nichts Besonderes. Sie ist nicht das Objekt, um das dass der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen ist. Eine physische Maschine ist letzten Endes nur eine Hülle, ein Container für Ressourcen. Physische Maschinen bieten Ressourcen an, die wir für die virtuellen Dienste, die wir bieten, benötigen. Sie bieten Plattenplatz, Arbeitsspeicher, CPU-Leistung und, das ist zumindest meistens recht nützlich, Netzwerkanbindung nach außen. Physische Maschinen sind austauschbar. Wenn eine kaputt geht, neue her. Instanzen sind das, um was sich wirklich dreht. Instanzen sind die virtuellen Maschinen. Virtuelle Maschinen, die innerhalb einer virtuellen Maschine in einem Hypervisor-System laufen. Typischerweise, momentan sind das DOM-U-Instanzen innerhalb von Xen. Da die meisten virtuellen Server, damit sie nützlich sind, auch in irgendeiner Weise Disks benötigen, müssen wir das natürlich auch entsprechend anbieten. Und dann sind die Anforderungen aber verschieden. Es gibt Server, die will man vielleicht übers Netz booten, die bekommen ihre ganze Storage entweder über NFS oder importieren vielleicht iSCSI-Devices und holen da ihre Storage her. Es gibt Server, wo man diesen ganzen Auftrag nicht benötigt, wo man sagt, okay, ich brauche einfach nur ganz normal Disks, möchte aber eine Hochverfügbarkeit haben. Ich möchte also in der Lage sein, wenn die Maschine ausfällt, auf der meine Instanz gerade läuft, sie möglichst schnell wieder einen Wiederanlauf hinzubekommen. Dafür gibt es bei uns das Disk-Template DABD. Damit realisieren wir redundante Storage. Wie die im Detail aussieht, kommt noch. Und schließlich gibt es immer mal Entwicklungs- und Testmaschinen, wo man sagt, wenn das Ding ausfällt, ja mein Gott, das tut mir jetzt nicht weh, dann mache ich halt eine neue. Das ist einfach nur Disk-Type Plain, das heißt, keine Redundanz, nichts weiter, einfach straight-through LVM-Volumes. Das heißt im Endeffekt, wenn das ausfällt, ist es weg. Sollte man sich vorher im Klaren sein, was man benötigt und dementsprechend planen. Und dann kommt das nächste. Instance-OS-Templates. Letztendlich läuft in einem virtuellen Server natürlich irgendein Betriebssystem. Wir gehen mal davon aus, wir betreiben Linux. Das macht es nicht einfacher. Wenn man jetzt hingehen würde und wollte alle Linux-Distributionen aufzählen, würde ich mit meinen Fingern nicht auskommen, selbst wenn ich anfange, binär zu zählen. Ja, selbst wenn man die am häufigsten verwendeten aufzählt. Debian, SUSE, Red Hat, Fedora, OpenSUSE und. Die Betriebssysteme müssen irgendwie in die Instanz hinein installiert werden. Man hätte entweder versuchen können, mit einem irgendwie mühsamen Prozess das nachzubilden oder aufzurufen, oder sowas zu machen, oder, und das ist der Ansatz, den wir gewählt haben, man abstrahiert das. Man sagt, das Betriebssystem in die Instanz hinein installiert wird, das ist nicht wirklich unser Problem. Das ist sowieso viel zu verschieden, viel zu variabel. Wir bieten einfach nur eine Schnittstelle an, wo man einen externen Installer, der dann die eigentliche Arbeit erledigt, aufrufen kann. Dieser Installer sieht so aus, wir bieten eine entsprechende standardisierte Umgebung an, wo die entsprechenden Informationen über die Instanz drinstehen, wie heißt sie, wo sind die Blockdevices zu finden. Und dann rufen wir ein vom Nutzer vorgegebenes externes Executable auf, zum Beispiel ein Shell-Skript, was dann die Instanz installiert. Das könnte für eine Debian-Installation so aussehen, das Shell-Skript legt auf den angegebenen Blockdevices Filesystem an, mahndet sie und ruft Debootstrap auf. Konfiguriert ein bisschen und sagt dann, okay, ich bin fertig, Exit 0 und geht so erfolgreich zurück. Für eine andere Installation könnte man sagen, okay, ich spare mir das alles und schreibe einfach nur direkt auf die Blockdevices ein binäres Image zurück. Wie man das macht, da ist man sehr flexibel. Das kann man für sich selber frei ausdefinieren, kann damit auch sehr flexibel vordefinieren, okay, dieser Service soll so aussehen, für diesen nehme ich die Vorgabe. Damit man sich aber das nicht kalt hier neu schreiben muss, bevor man Genetti überhaupt verwenden kann, liefern wir Genetti mit einem vordefinierten Instance-OS-Template aus, und zwar für Debian Edge. Das kann man dann entweder so, wie es ist, verwenden und nach der Installation anpassen oder nimmt dieses entsprechend ausgelegte Template vor und passt es an die eigenen Vorstellungen und Bedürfnisse an. Die Grundkonzepte, auf denen die Ausfallsicherheit beruht, sind Redundanz, Replikation und Failover. Wie sieht es mit der Redundanz aus? Wie bereits erwähnt, eine Instanz benötigt Ressourcen, benötigt Plattenplatz, benötigt Speicher. Sie benötigt nebenbei auch sowas wie CPU-Leistung, Netzwerkanbindung. Aber die primär zu verwaltenden Ressourcen an der Stelle sind Plattenplatz und Speicher. Wenn wir das redundant haben wollen, müssen wir das also irgendwo zumindest doppelt auslegen. Genetti-Ansatz ist, man definiert für jede Instanz, die man redundant betreiben möchte, einen Primary Node und einen Secondary Node. Auf beiden Knoten wird bei redundanter Allokation der Plattenplatz fest alloziert und der Speicher wird auf dem Primärknoten festgelegt, einfach dadurch, dass die Instanz läuft. Und auf dem Sekundärknoten muss man den Speicher freihalten. Das heißt, man sollte bei der Clusterplanung darauf achten, dass auf den Secondary Nodes einer Instanz auch noch genügend Speicherplatz für den Failover übrig ist. Sonst kann es einem nicht passieren, dass man einen Ausfall hat, einen Failover ausführen muss und stellt fest, oh, auf einem Secondary ist gar nicht genug Arbeitsspeicher da. Ich muss entweder meine Instanz verkleinern oder anderweitig ein bisschen jonglieren, um das hineinzubekommen. Wir haben nun redundanten Speicher. Wir haben Plattenspeicher auf dem Primary und Plattenspeicher auf dem Secondary. Gut, schön, wir haben es alloziert. Was machen wir jetzt damit? Es wäre nett, wir sprechen ja von Failover, wenn wir die Daten, die wir dort haben, wo die Instanz läuft, nach einem Ausfall des Knotens auch wieder noch da haben. Das Mittel der Wahl ist die Replikation. Wir betreiben mit Genetti eine Echtzeitreplikation der Daten vom Primary auf den Secondary. Das heißt, alle Daten, so wie sie auch beim Primary, wie sie von der Instanz auf ihre Disk geschrieben werden und auf dem Disk des Primary landen, landen synchron auch auf dem Disk des Secondary. Die darunterliegende Software ist an der Stelle DRBD8. Das hilft für Distributed Replicated Block Device. Letztendlich, wie der Name schon sagt, ein verteiltes, repliziertes Block Device. Wir fahren aktiv-passiv, ja. Das heißt, ich habe ganz oben ein virtuelles Block Device. Das ist das, was meine Instanz sieht. Sie sieht irgendein Block Device. Sie greift auf dieses Block Device zu. Wenn es ein Lesezugriff ist, wird das von DRBD genommen, der schaut, oh, das ist ein Lesezugriff, den kann ich am schnellsten von der lokalen Disk befriedigen, holt es von der lokalen Disk, führt es zurück. Oder wenn DRBD feststellt, oh, die lokale Disk ist kaputt und weg, ich habe aber noch eine Replika, geht rüber auf die Remote Disk, holt die Daten und liefert die zurück. Bei einem Schreibzugriff sieht das ähnlich aus. DRBD sieht den Schreibzugriff, stellt fest, okay, ich bin für synchrone Replikation konfiguriert, splittet den Schreibzugriff auf, führt den synchron auf beiden Maschinen aus und erst wenn er von beiden Maschinen zurückgekommen ist, gibt er den Schreibzugriff zurück. Das heißt, in dem Augenblick, wo ein Schreibzugriff in der Instanz zurückkehrt, sind die Daten fest auf den Platten angekommen. Wenn ich in dem Augenblick auf einer von beiden Maschinen den Strom rausreiße, habe ich keinen Verlust an persistenten Daten. Meine persistenten Daten, sprich das, was ich auf Platte geschrieben habe, ist nach wie vor da. Ja. Also die Frage ist, wie die Instanzen verteilt werden, aktiv, passiv, ob ich mehrere Nodes haben kann oder ähnliches. Wir betreiben das so, es gibt für jede Instanz definiert einen Secondary und einen Primary. Auf dem Primary läuft die Instanz aktiv, hat auch entsprechend Zugriff auf die Block Devices. Der Secondary ist an der Stelle nur ein Speicherort für die Replikadaten. Den Secondary brauche ich natürlich dann, wenn meine Primary-Maschine nicht mehr verfügbar ist. Wenn zum Beispiel die Platten im Primary kaputt gehen oder die Maschine als Ganze defekt wird. Dann muss ich auf den Secondary zugreifen. In dem Augenblick führe ich einen Failover aus. Wie das im Detail aussieht, erläutere ich nachher gleich noch. Mache den Secondary zum Primary und führe meine Instanz aus dem vormaligen Secondary aus, die dank Replikation Vollzugriff auf ihre Daten hat. Aus Sicht der Instanz sieht das so aus, als ob jemand mal kurz am Strom gewackelt hätte. Und das ist auch schon ein Thema. Failover. Es gibt an der Stelle zwei Arten von Failover. Es gibt den Instance Failover und den Secondary Failover. Instance Failover passiert dann, wenn der Primary nicht verfügbar ist oder wenn ich aus anderen Gründen die Instanz vom Primary wegnehmen möchte, dann mache ich einen Failover der Instanz. Das heißt, die Instanz, wenn sie noch läuft, wird auf dem Primary runtergefahren und auf dem Secondary wieder hochgefahren. Wenn sie nicht mehr läuft, mache ich nur den Failover und fahre sie auf dem Secondary hoch. Was auch passieren kann, ist, dass nicht der Primary stirbt, sondern dass mir zum Beispiel die Platten im Secondary, der die Replikakopie trägt, kaputt gehen oder dass der Secondary verloren geht. In dem Fall muss ich einen Secondary-Failover machen. Das heißt, ich habe ja meine Replikakopie verloren. Ich bin also nicht mehr redundant. Wenn mir jetzt der Primary stirbt, bin ich erledigt. Also soll ich diesen Zustand so schnell wie möglich beheben. Das mache ich, indem ich einen Secondary-Failover mache. Das heißt, ich suche mir einen neuen Platz für meine Replikadaten. Sagen wir, okay, auf dem Knoten ist noch genug Platz, lege den als neuen Secondary fest, auf dem werden die Replika-Copies neu eingelegt, werden synchronisiert, und sobald die erste Synchronisation abgeschlossen ist, ist die Redundanz wiederhergestellt. Während beim Primary Failover die Instanz das sehr wohl mitbekommt, im Sinne von, ja, sie stirbt oder wird runtergefahren, sieht es beim Secondary Failover so aus, dass die Instanz davon gar nichts merkt, weil sie davon nicht berührt wird. Für die Instanz läuft einfach anders. Das Einzige, was die Instanz eventuell mitbekommt, ist, dass die verfügbare Diskbandbreite vielleicht ein klein wenig sinkt aufgrund des hohen Bandbreitenverbrauchs des aktuellen Syncs. Aber ansonsten ist es eigentlich vollkommen transparent. Und kommen wir mal dazu, wie das konkret aussieht, wenn wir einen Failover machen. Wir haben uns also hier einen kleinen Cluster gebaut. 3 Knoten. 1, 2 und 3. Unser virtuelles System läuft auf System 1 als Primary, als System 2 als Secondary. Hier läuft, hat hier seine primäre Disk und hier seine Secondary Disk. Schön, es läuft, Freude des Lebens. Wie es aber nun mal so ist bei Hardware stirbt. Der Primary ist tot. Was auch immer passiert ist. Platte gestorben, Mainboard kaputt gegangen, Maschine explodiert, in Rauch aufgegangen, Maschine ist weg. Wir hätten aber gerne den Dienst, der da läuft, die Instanz, hätten wir aber gerne wieder am Laufen. Ist vielleicht wichtig. Gut. Machen wir einen Failover. Was macht so ein Primary Failover? Er macht 2 Schritte. Erstens, er nimmt die beiden Systemen dranhängenden Schilder, Primary und Secondary, zieht die quasi ab, tauscht die über Kreuz und klebt sie wieder dran. Das heißt, dieser Primary wird umbenannt in Secondary, der Secondary wird zum Primary umbenannt. Okay, hurra, wir haben wieder einen Primary, der funktioniert. Wir haben jetzt dafür einen kaputten Secondary, aber so ist es nun mal. Wir haben jetzt zwar einen funktionierenden Primary wieder, aber unsere Instanz läuft immer nicht. Deswegen kommt der zweite Schritt des Failovers, die Instanz wird auf dem Primary wieder gestartet. Damit sind wir wieder im Geschäft. Die entsprechenden Umschaltzeiten aus unserer Erfahrung liegen in der Größenordnung von unter einer Minute ab Erkennung des Ausfalls. Da die Operationen, die ausgeführt werden müssen, sehr billig sind. Die erste Operation ist lediglich eine entsprechende Änderung in den Konfigurationsdaten von Genetti, entsprechend die Schilder an den Maschinen auszutauschen. Und die zweite Operation besteht auch nur darin, dass die entsprechenden Block-Devices für die Instanz vorbereitet und konfiguriert werden und dass dem Hypervisor die Anweisung geben wird, hier mit der Konfiguration startet bitte die Instanz. Gut, dann hängt es natürlich davon ab, wie lange die Instanz an sich bootet, bis sie dort verfügbar ist. Im Allgemeinen booten DOMU-Instanzen unter Linux sehr, sehr schnell. Ganz einfach deswegen, weil die Hardware-Initialisierung, die bei physischen Maschinen den größten Teil der Startup-Zeit mit verbraucht, hier an der Stelle einfach wegfällt. Wenn ich also nicht irgendwelche extrem teuren Operationen im Startup der Maschine mit dabei habe, dann bin ich sehr schnell wieder im Geschäft. Sind wir mal großzügig und planen viel Zeit ein. 1-2 Minuten sind wir wieder da. Gut, wir haben jetzt also unsere Instanz wieder am Laufen. Die Redundanz hat uns von einer größeren Katastrophe bewahrt. Wir haben aber immer noch ein Problem. Wie man sieht, haben wir jetzt keinen Secondary mehr. Unsere Redundanz ist weg. Was passiert, wenn der Federteufel überspringt und diese Maschine ausfällt? Dann sind wir erledigt. Dann sind beide Knoten weg und die Instanz ist tot und ihre Daten wahrscheinlich auch. Also müssen wir diese fehlende Redundanz schnellstmöglich wieder ersetzen und machen einen Secondary Failover. Wir stellen fest, wir haben ja noch ein drittes System. Das läuft ja noch. Das hat auch genug Plattenplatz. Also legen wir die neuen Replikakopien auf diesem System an, nennen das zum Secondary, synchronisieren den vorhandenen Datenbestand, fahren die Synchronisation weiter, wir entfernen die Secondary Definition von diesem und auf einmal haben wir wieder einen funktionierenden Primary, einen funktionierenden Secondary. Momentan ist die Sache manuell konfiguriert. Man muss also den Failover explizit anwerfen, beide, Primary und Secondary Failover müssen manuell angeworfen werden. Wir haben diesbezüglich keine Automatisierung drin. Der Grund ist einfach der. Erfahrungsgemäß ist es bei HA-Systemen so, dass die Failover-Mechanismen mehr Ausfälle provozieren, als sie verhindern. Und wer mit HA-Systemen schon gearbeitet hat, hat sicherlich mindestens ein oder zwei Geschichten, die er da zum Besten geben kann, oder vielleicht auch nicht, weil der Kunde Verschwiegenheit verlangt hat. Wo man viel Aufwand betrieben hat für ein Hochverfügbarkeitssystem mit Failover und allen möglichen, was dazugehört, und auf die effektive Verfügbarkeit gesunken ist, weil vielleicht ein übereifriges Failover-System zu früh einen Failover ausgelöst hat und dann mit den entsprechenden Komponenten Jojo gespielt hat. Ping-Pong, Ping-Pong, Ping-Pong. Und im Endeffekt der Cluster eine Weile mit Failover beschäftigt war und nicht damit, seine eigentliche Aufgabe zu erfüllen. Deswegen sind da keine automatischen Mechanismen drin. Da ist zu viel, was mit Automatisierung viel schiefgehen kann. Die Grundannahme ist, man hat eine geeignete Überwachung auf die Verfügbarkeit der entsprechenden Instanzen, kann die entsprechende Ausfallzeit, die zwischen Erkennung des Problems, Benachrichtigung des Bereitschaftsdienstes und Anwerfen des entsprechenden Failovers auftritt, diese kurze Auszeit kann man verkraften. Bei entsprechend gut ausgelegten, überwachten Systemen, entsprechend gut organisiertem Bereitschaftsdienst, liegen diese Ausfallzeit im Minutenbereich. Das hängt im Wesentlichen davon ab, wie schnell können die Leute reagieren. Und gut, was brennt sonst noch natürlich? Ja, wenn ich, sagen wir mal, zwar einen Mann in der Berufsbereitschaft habe und auf einmal drei wichtige Systeme ausfallen, dann ist zu erwarten, dass es vielleicht ein bisschen länger dauert, bis alles wiederhergestellt ist. Geben wir mal einen kleinen Überblick über die Administration von Ganeti. Wie betreibe ich das Ganze? Wie man sieht, ist Ganeti ein System, was über die Kommandozeile betrieben wird.
Wow.
Hat ganz einfach den Grund, Ganeti wurde von Admins für Admins entwickelt. Der übliche Unix-Admin ist kein großer Fan von Clickibunti. Unter anderem, weil sich Clickibunti so schlecht über Verbindung mit hoher Latenz und niedriger Bandbreite betreiben lässt. Während ich bei einer Kommandozeile, das geht so nicht auch über GSM. Auch wenn die Latenzen einen vielleicht in den Wahnsinn treiben dabei. Wie gesagt, Kommandozeileninterface. Die Ganeti-Kommandos sind alle nach dem Objekt benannt, über dem sie arbeiten oder was sie bearbeiten. Es gibt ein GNT-Node-Kommando, das ist dafür zuständig, Knoten hinzuzufügen, zu entfernen oder Informationen dazu zu erlangen. Das ganz wichtige GND Instance Commander ist das, was man, wenn der Cluster erstmal läuft, fast nur noch benötigt. In neue Instanzen anlegen, Instanzen entfernen, starten, stoppen, Failover, Parameter der Instanz ändern oder halt auch in Wiederinformationen anzeigen. GNTOS, das bedient die vorhin erwähnten OS-Instanz-Templates. Ich kann damit neue OS-Instanz-Templates hinzufügen, welche entfernen oder mir auch die verfügbaren anzeigen. GNT-Cluster, ganz wichtig, besonders am Anfang, Initialisierung des Clusters, am Ende vielleicht sogar wieder den Cluster entfernen und herunterfahren und entsprechend auch natürlich wieder Informationen über den Cluster erlangen. Und da das Thema Backup ja auch nicht ganz unwichtig ist, GNT Backup. Damit kann ich Instanzen exportieren und ihren Datenbestand zum Beispiel auf Band wegschreiben für eine Archivierung und kann sie später auch wieder importieren. Oder ich kann es als eine Art Brutal-Templating-System für Testsysteme verwenden. Alle Commanders haben nicht nur recht ausführliche Man-Pages, sondern weil man ja im Allgemeinen in der Eile nicht unbedingt die Zeit hat, sich erstmal in Ruhe durch eine Man-Page zu lesen, auch eine recht umfangreiche Online-Hilfe. Das heißt einfach mit entsprechenden --help aufrufen und man kriegt eine sehr eng zusammengefasste Online-Hilfe, die einem das Wichtigste erläutert und die nach unseren Erfahrungen das eigentlich auch abdeckt, was man im Tagesbereich braucht. Wie da oben erwähnt wird, alle Instanzen laufen auf dem Masternode. Was ist das? Nun, ein Kubernetes-Cluster besteht aus einer Handvoll Nodes. Diese stellen Ressourcen zur Verfügung. Nun muss das Ganze aber auch irgendwie administriert werden. Die Kommandos müssen irgendwie ausgeführt werden, überwacht werden und so weiter. Diese Aufgabe hat der Masternode. Der Masternode ist im eigentlichen Sinne keine spezielle Maschine. Das ist sondern eine Rolle. Eine Rolle, die man einem beliebigen Cluster nur zuweisen kann. Standardmäßig fällt sie auf den ersten Knoten, auf dem man den Cluster initialisiert. Und diese Rolle besteht im Wesentlichen darin, dass auf diesem Knoten der entsprechende Kubernetes Master Daemon läuft, der ein paar Megabyte Speicher verbraucht und wenn mal Cluster-Operationen anfallen, ein paar Sekunden CPU-Zeit. Das heißt, die Master-Rollenfunktion verbraucht keine nennenswerten Ressourcen und ich kann den entsprechenden Knoten, den ich zum Masternode ernannt habe, als ganz normalen Clusterknoten betreiben. Das heißt, ich kann da auch Instanzen fahren und so weiter. Das Besondere am Masternode ist, dass alle Cluster-Operationen ausschließlich über den Masternode ausgeführt werden. Er ist der zentrale Kontrollpunkt des gesamten Clusters. Dazu komme ich gleich, was passiert, wenn der Cluster ausfällt. Das heißt, sämtliche Kommandos werden auf dem Masternode ausgeführt. Wenn ich versuche, ein Cluster-Kommando auf einem anderen Node auszuführen, dann sagt mir das, Moment, falsche Baustelle, ich bin nicht der Masternode, bitte führ es auf dem Masternode aus. Und wenn ich vergessen haben sollte, wie zum Geier denn mein Masternode heißt, weil ich den Cluster vor 2 Jahren aufgesetzt habe und seitdem nichts mehr dran machen musste, soll ja vorkommen. Oder weil vielleicht den Cluster ein Kollege aufgesetzt hat und einfach seit einem halben Jahr nicht dazu gekommen ist, die Dokumentation zu schreiben. Soll gerüchteweise häufiger vorkommen, als man denkt. Ich entnehme dem Gelächter, dass es irgendwie manchen Leuten bekannt vorkommt. Dann gibt es ein Kommando xcluster-get-master, womit ich den Cluster fragen kann, wer ist denn hier eigentlich Chef bei euch? Und das Kommando funktioniert auf allen Knoten. Okay, ich habe gerade gesagt, der Masternode ist ein zentraler Kontrollpunkt, auf dem alle Operationen laufen. Der Masternode ist auch die einzige autoritative Quelle für die gesamte Cluster-Konfiguration. Und wie bereits gefragt wurde, was passiert, wenn der Masternode ausfällt? Ist dann mein Cluster hinüber? Nein. Das ist natürlich ein sehr, sehr offensichtlicher Single Point of Failure, wenn das so wäre. Wir umgehen diese fatale Situation dadurch, dass der Masternode sämtliche Konfigurationsdaten, so wie sie geändert werden, automatisch auf alle anderen Cluster-Nodes repliziert. Das heißt, sämtliche anderen Cluster-Nodes haben eine ständig aktuell gehaltene Kopie der Cluster-Konfigurationsdaten. Und letzten Endes hängt die, und das ist alles, was ich für einen Masternode brauche. Das heißt, wenn der Masternode ausfällt, dann ist das lästig. Ja, weil es bedeutet ein klein wenig Arbeit. Ich muss mich auf irgendeinen der anderen Knoten einloggen und die Unmenge von Arbeit aus investieren, ein Kommando aufzurufen. xcluster master failover. Das heißt, ich mache einen Master Failover und das macht nichts anderes, als den Knoten, auf dem ich dieses Kommentar aufrufe, hart zum Master zu erklären. Dieser Knoten ist dann der Cluster Master und damit autoritativ. Beantwortet das die Frage? Gut. Noch nicht ganz gerne? Was passiert, wenn der erste Knoten der Firma Master ist, der durchkommt? Das macht nichts. Der kriegt nämlich mit, jemand anders ist Cluster Master. Okay, dann wurde ich eben gerade degradiert und bin ein ganz normaler Clusterknoten. Traurig. Es ist kein Problem. Dieses Szenario kann natürlich sehr wohl passieren, weil es vielleicht nur ein temporärer Fehler war oder sonst irgendwas. Aber nach einem Master Failover ist dieser Knoten Master und niemand anders beschwert sich darüber. Ist natürlich an der Stelle eine manuelle Operation. Weil das natürlich auch entsprechend etwas invasiv ist. Okay, führen wir das mal vor. Wir wollen einen kleinen Cluster bauen. Ich war jetzt gerade eben bei dem Kistenschieber um die Ecke, hab mir hier all die PCs geholt. Die waren noch ganz billig. Stell die da irgendwo in die Ecke, in die Besenkammer, hab irgendwo noch eine Debian-CD gefunden. Die ist auch nicht gerade sehr zerkratzt, schmeiß die ins Laufwerk. Und ja, sie ist noch lesbar, ich installiere jetzt fröhlich, ach wie schön, hab 4 Knoten, die halbwegs ähnlich sind, auf denen Debian drauf ist, ich werfe die Ganetti-Pakete überall drauf, jetzt hätte ich gerne ein Cluster. Ganz einfach. Ich melde mich auf dem ersten Knoten des Clusters an, als Root, und sage gnt-cluster init mycluster. Mycluster bitte mit dem Namen des Clusters zu ersetzen. Das kann alles möglich sein, wozu man Lust hat. Man kann, wenn man will, den Cluster auch Freddy nennen. Oder Gustav. Das ist dann das ist uns relativ egal. Es sollte lediglich der Clustername per DNS auflösbar sein. Okay, ich mache Cluster init und jetzt habe ich einen Cluster. Mit genau einem Knoten. Da sowas im Allgemeinen nicht sehr nützlich ist, hätte ich gerne noch mehr Knoten drin. Ganz einfach. Ich führe einfach auf dem Masternode für die verbleibenden 3 Nodes gntnode add nodename aus. Das war's. Wenn ich nicht vorher schon Keyless Authentication für SSH eingerichtet habe, werden mich die Kommandos nach dem Root-Passwort für die entsprechenden Knoten fragen. Und wenn ich es nicht schon wieder vergessen habe, dann klappt das auch. Okay, ich habe also noch 4 Kommandos, einen Ganetti-Cluster mit 4 Knoten. Schön. So was ist der jetzt nütze? Erstmal nichts, wenn man ehrlich ist. Ein Cluster nützt nur was, wenn er auch was tut. Also legen wir eine Instanz an. Das Kommando gnt instance Operation add und dann ein paar Parameter. -n steht für die Nodes. Wir wollen eine redundante Instanz haben. Das heißt, wir müssen einen Primärknoten benennen und wir müssen einen Sekundärknoten benennen. Das macht das -n Kommando. In der Reihenfolge primary, secondary. Wir wollen also Node 2 als Primary und Node 1 als Secondary deklarieren. Wir hatten, wie gesagt, wir wollen ein redundantes Setup haben, das heißt -t Disk Template, dementsprechend DABD. Wir wollen natürlich auch ein Betriebssystem da rein installieren. Eine Instanz ohne Betriebssystem, die macht nicht viel. Und da wir ein Edge bereits da haben als OS-Definition, sagen wir, okay, nehmen wir das. Sagen wir, installiere bitte ein Edge da hinein. Die Frage ist, muss ich noch irgendwie partitionieren oder Speicherplatz reservieren für DABD? Die Antwort dazu ist nein. Also im Prinzip ja, aber das sieht folgendermaßen aus. Es gibt entsprechende Defaults. Ich muss sagen, ich möchte für die Instanz so und so viel Megabyte oder Gigabyte RAM haben, ich möchte so und so viel Megabyte, Gigabyte für die Disks haben. Wenn ich die Parameter nicht angebe, dann fällt Ganetti auf die voreingestellten Default-Parameter zurück. Ich glaube 20 GB Disk und halbes GB RAM oder sowas. Aber wenn ich das jetzt auch noch dazu geschrieben hätte, wäre das etwa so lang. Bisschen unendlich. Es funktioniert so. Nimmt die Defaults. Die Frage war, ob ich auf jedem Knoten, wenn ich den Befehl so aufrufe, nicht partitionierten Festplattenbereich brauche. Nein. Und zwar sieht das so aus, die Schritte habe ich ein bisschen übersprungen. Bevor ich auf den Knoten einen gnt-cluster-init oder bevor ich sie zum Cluster zufügen kann, muss ich eine Volume Group vordefinieren. Und zwar erwartet Garnetti eine Volume Group Xenvici. Die kann auch anders heißen, dann muss ich es nur sagen. Wenn ich die Volume Group Xenvici nenne, dann brauche ich keine weiteren Parameter anzugeben, dann nimmt die Garnetti einfach. Wenn Garnetti eine andere Volume Group nehmen soll, dann muss man Parameter hinzufügen und sagen, nimm bitte diese Volume Group, die ich da eben Fritz genannt habe. Kein Problem. Es gibt noch ein paar weitere Parameter, aber das würde jetzt zu weit führen, zu sehr ins Detail. Wie gesagt, wir erwarten eine LVM-Volume Group. Diese Volume Group muss leer sein, weil die komplett und vollständig von Garnetti selber verwaltet wird. Das heißt, wenn da schon Volumes drin sind, dann wird sich GNT Cluster Init sehr gräuslich beschweren und sagen, da hat jemand in meinem Spielzeug rumgemacht, das will ich nicht. Geht weg. Also bitte eine leere Volume Group. Warum eine Volume Group? Ganz einfach. Aus Gründen der Flexibilität wenden wir ganz unten LVM für die Plattenplatzallokation. Das heißt, momentan ist es so, dass sämtlicher Plattenplatz und Instances schlussendlich in Form eines LVM-Volumes auf den Knoten bereitgestellt wird. Die notwendigen Allokationsmaßnahmen macht man automatisch. Ich muss, um eine Instanz anzulegen, wirklich nur ein Kommando absetzen. Die ganze Arbeit dahinter, das heißt nachschauen, ob überhaupt genügend Plattenplatz da ist, ob überhaupt genügend RAM vom Hypervisor zu bekommen ist, die entsprechenden Volumes anlegen, die entsprechenden DRBD-Links konfigurieren und starten, die Replikas synchronisieren, dann die Hypervisor-Konfiguration generieren, den Hypervisor starten, die OS-Installation starten, macht Garnetti alles im Hintergrund. Ich bekomme entsprechende Informationen, warte auf den Disk-Sync, Sync. Das heißt, es muss erstmal ein initialer Sync hergestellt werden, dass die Platteninhalte gleich sind. Dann wird das Instance OS installiert und wenn das auch erfolgreich war, wird die Instanz schlussendlich gestartet. Passiert alles automatisch. Wenn das Kommando zurückkommt, habe ich eine fertige, laufende Instanz. Mit der kann ich dann ganz normal arbeiten, wie mit jedem anderen Server auch. Wenn es mir nun meine Maschinen zerlegt haben sollte, wenn mir ein Knoten ausgefallen ist, dann muss ich natürlich einen Failover machen. Wenn es dummerweise den Primary erwischt haben sollte und der Primary ausgefallen ist, dann ist das ein Primary Failover. Dann mache ich ein GNT-Instance Failover, irgendeiner Consistency für die erste Instanz. Failover ist klar. Warum dieses komische Ignore Consistency Flag? Ganz einfach. Ich kann einen Failover natürlich auch im laufenden Betrieb machen. Es kann ja sein, dass ich meinen Primary runterfahren möchte, um dort an der Hardware zu basteln. Dann muss ich natürlich vorher die Instanzen da woanders hin tun und dann mache ich im Normalbetrieb einen Failover. Ein solcher Failover prüft normalerweise, ist alles in Ordnung, ist die Redundanz da, sind die Replikas in Ordnung und wenn alles in Ordnung ist, macht er, okay, ich mache jetzt einen Failover. Wenn ein Knoten ausgefallen ist, ist das natürlich nicht mehr der Fall, dann ist meine Redundanz weg und dann stellt die fest, das Ding ist nicht konsistent, ich mache jetzt nichts. Nun will man aber gerade in dem Fall den Failover haben. Und deswegen, das ist dieses ich weiß, was ich tue, Flag. Ja, vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Wer weiß, wo der Spruch herkommt, wird jetzt wahrscheinlich noch mehr grinsen. Ignore Consistency, vergiss deine Konsistenzprüfung. Ich weiß, du sollst jetzt einen Failover machen. Ja, der primäre Knoten ist kaputt, genau deswegen will ich einen Failover haben. Und anschließend mache ich ein Disk Replacement. Das heißt, ich suche mir einen neuen Secondary. Wenn nur das Secondary ausgefallen ist, dann mache ich nur ein Disk Replacement. Was sagen die Flags dazu? GNT Instance Replace Disks, klar, das ist die Operation. Minus S heißt, ich möchte die Disks auf dem Secondary ersetzen. Und minus 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 Secondary ist der neue Secondary. Dort bitte die Replikakopien anlegen. Alloziert auf dem Secondary den entsprechenden Platz, macht die Synchronisation und wenn alles fertig ist, nimmt er den Secondary vom alten Secondary weg und das war's. Warum das minus S Flag? Nun, ganz einfach, ich kann auch ein Disk Replacement auf dem Primary machen. Was nämlich genauso gut passieren kann, können ja nicht nur Knoten ausfallen, es können auch einzelne Disks ausfallen. Und wenn das passiert, dann ist es auch nicht schön. Das Angenehme an der Sache ist aber, dank der replizierten Disks ist ein Ausfall von physischen Disks für die Instanz transparent. Das heißt, egal ob mir die Disks, auf denen meine Replikakopien liegen, ausfallen, oder ob die Disks ausfallen, auf denen meine primären Daten sind. Die Instanz merkt davon nichts. Der Cluster bekommt es natürlich mit, stellt fest, da ist was inkonsistent. Und wenn man ein entsprechendes Monitoring hat, schlägt das Monitoring-Alarm. Dann hat man defekte, eine defektes Setup in dem Sinne, dass die Redundanz nicht da ist, weil irgendwo Disks ausgefallen sind. Und das behebt man damit. Jemand zum Beispiel sagt, okay, die physische Disk, die schalte ich offline, nehme die aus der Volume Group raus und lege mir neue, alloziere neue Disken. Das Ganze passiert vollständig im Hintergrund und die Instanz an sich merkt davon überhaupt nichts. Wenn die Disks auf dem Primary ausgefallen sind, wie vorhin erwähnt, der Zugriff auf Disk kommt rein, der stellt fest, Primary ist weg, ich habe aber noch ein Secondary, holst du dann vom Secondary übers Netz. Was in der Situation nicht passieren sollte, ist, dass der Secondary nicht erreichbar ist. Dann habe ich keine Disks mehr. Dann habe ich, was mir dann passiert, ist, dass der DHCP natürlich sagt, nix da, keine Primary, kein Secondary, keine Daten, IO-Error. Und das wird meine Instanz natürlich nicht mögen. Also sollte man darauf achten, dass man ein stabiles Netzwerk hat für die Replikation. Wenn ich nun so ein Cluster habe, möchte ich natürlich auch wissen, was da los ist. Dafür gibt es die entsprechenden Informationskommandos, GNT Instance List, GNT Node List. Das eine sagt mir, was habe ich für Instanzen, was ist für ein Betriebssystem installiert, was ist der Primary Node, soll die Instanz automatisch gestartet werden, läuft sie nicht und wie viel Speicher ist ihr zugewiesen. Das gleiche für die Knoten, welche Knoten habe ich, wie viele Instanzen laufen dort, wie viel Primary, wie viel Secondary, was ist noch an Ressourcen verfügbar. Gerade letzteres ist besonders dann nützlich, wenn man neue Instanzen anlegt. Dann sollte man ja wissen, okay, wo lege ich jetzt Primary, Secondary hin, wo ist noch Speicherplatz und RAM verfügbar. GNT Node List sagt mir das. Es gibt noch weitere Kommandos, ich kann auch einen GNT Instance Info machen, dann wird der Output allerdings ungefähr so lang, weil natürlich sämtliche Details, inklusive wo liegen die Redundanzkopien und so weiter aufgeführt werden. Die Daten werden entsprechend alle geliefert. Das ist noch nicht alles. Wir haben noch ein paar weitere schöne Geschichten. Was sich zum Beispiel sehr empfiehlt, ist, dass man für den Replikationstraffic ein eigenes physisches Netzwerk benutzt. Das heißt, es empfiehlt sich, dafür Maschinen mit zwei Netzwerkinterfaces zu nehmen. Ein Netzwerkinterface ist für das Public Interface, wo der normale Netzwerktraffic der Instanzen drüber geht und der Netzwerktraffic den Knoten. Und ein separates Netzwerk nur für den reinen Replikationstraffic. Warum? Es gibt im Wesentlichen zwei Gründe dafür. Der eine ist Vertraulichkeit. Der andere ist Auslastung. Vertraulichkeit deswegen, weil der Replikationstraffic im Klartext läuft. DHCP macht für die Replikation keine Verschlüsselung. Es gehen im Klartext die Diskblöcke übers Netzwerk. Das heißt, wenn jemand in der Lage ist, den Replikationstraffic mitzuschnüffeln, kann er den Inhalt der Disks mitlesen. Je nach Situation möchte man das vielleicht nicht. Die Lösung dafür ist, dass man einfach ein separates Replikationsnetzwerk hat, da einen dummen Switch dranhängt, der keine Verbindung zur Außenwelt hat. Und dann muss derjenige, der meinen Traffic mitschnüffeln will, sich schon neben meine Server stellen können. Und wenn er das kann, dann habe ich ganz andere Probleme. Da kann die Maschine mich auch mitnehmen. Okay, das ist der eine Grund. Der andere Grund ist Traffic-Volumen. Es ist da durchaus möglich, dass eine solche Instanz in dem Cluster oder auch mehrere Instanzen sehr, sehr viel Netzwerktraffic erzeugen. Wenn dieser Netzwerktraffic über das gleiche Netzwerk geht wie mein Replikationstraffic, dann kann es passieren, dass der Replikationstraffic quasi abgewürgt wird. Ich habe zum Beispiel eine Instanz, die meint aus irgendwelchen Gründen eine UDP-Flat aufs Netzwerk geben zu müssen und erreicht damit das Bekannte, dass dann sämtliche andere Netzwerktraffic im wahrsten Sinne des Wortes an den Rand gedrückt wird und ganz weggedrückt wird. Inklusive der über TCP laufende Replikationstraffic. Wenn das passiert, dann reißt mir zwar die Replikation nicht ab, solange das Netzwerk so ausgelastet ist, erfolgt keine Replikation mehr. Das heißt, mein Disk-Traffic steht. Disk-Zugriffe blockieren, da meine Replikation nicht synchron ist. Was natürlich wiederum bedeutet, dass Prozesse, die in Instanzen laufen und auf regelmäßigen Disk-Traffic angewiesen sind, einfach stehen bleiben, mehr oder weniger, weil sie warten, bis die Disk wieder reagiert. Unter anderem deswegen sollte man ein separates Netzwerk betreiben. Was wir auch können, ist, man kann den Instanzen mit separaten Bridges und mit WLAN-Support arbeiten und sagen, ich habe zwei oder drei Instanzen, die aus irgendwelchen Gründen auch noch in separaten Netzen sein sollten. Das kann man über WLAN-Bridging-Zuweisungen erreichen. Und man kann sämtliche Objekte im Cluster auch mit Tags versehen. Tags im Sinne von kleine Schildchen mit Text drauf. Ich kann meine Instanz zum Beispiel mit entsprechenden Tags versehen, die noch weitere Informationen darin kodieren. Und das als Hilfsmittel für die Administration verwenden. Wie wird das Ganze nun und warum überhaupt in Google eingesetzt? Wie gesagt, eines der Ziele war Zuverlässigkeit erhöhen, das erreichen wir mit DRBD, und eines anderer der Ziele war Hardware-Einsparung. Ein typisches Nutzungsszenario innerhalb von Google sieht so aus, dass man einen Cluster von 20 Knoten hat mit einem 64-Bit-Betriebssystem auf den Knoten und auf diesem 20-Knoten-Cluster 80 virtuelle Instanzen betreibt, die für verschiedenste Zwecke benutzt werden, für verschiedene interne Systeme, wohlgemerkt nicht für die Infrastruktur hinter google.com. Die sieht anders aus. Man sollte bedenken, wenn man entsprechende Cluster plant, dass sich die Instanzen die Ressourcen von physischen Systemen teilen müssen. Wenn ich 4 Instanzen auf einem physischen System fahre, dann muss ich mir die Ressourcen entsprechend einteilen. Wenn ich also, sagen wir mal, einen Knoten habe, der nur eine einzige CPU hat, ich habe 2 Instanzen, die intensiven CPU-Bedarf haben, dann führt das dazu, dass die sich erstmal mehr oder weniger brüderlich in die CPU reinteilen und die beiden anderen Instanzen fast nichts von der CPU sehen. Genauso, wenn ich eine Instanz auf einem Knoten habe, die massiven Disk-Traffic betreibt, weil ich zum Beispiel da der Meinung war, eine Datenbank mit sehr intensiven Write-Traffic da drauf zu legen, dann kann es passieren, dass diese die entsprechend verfügbare Bandbreite zur Disk weitgehend monopolisiert. Das heißt, diese Virtualisierungsumgebungen eignen sich primär für Systeme mit eher moderaten Ressourcenanforderungen. Für Systeme und Services mit sehr hohem Ressourcenbedarf sollte man dann doch wieder auf physische Maschinen ausweichen, aus genau diesen Gründen. Was bisher geschah? Oder zur Release-History. Kubernetes wurde im August 2007 als Open Source veröffentlicht. Findet sich auf code.google.com. Gut, war naheliegend, dass wir die entsprechende eigene Infrastruktur dafür benutzen. Im November 2007 kam die Release 1.2 Beta 2 raus, zweite Beta-Release. Dezember 2007 1.2. Im Februar 2008 kam mit 1.2.1 der experimentelle HVM-Support dazu. Das heißt, entsprechende Hardware und eine entsprechende aktuelle Version von Xen, konkret mindestens 3.1 vorausgesetzt, kann man mit Kubernetes Cluster HVM-Instanzen betreiben. In anderen Worten, man kann Windows betreiben. Und ja, wir haben Windows 2003 erfolgreich auf Kubernetes betrieben, das ist kein Problem. Lässt sich installieren, bootet, läuft. XP genauso. Dann empfiehlt sich allerdings dringend, wenn man mit HVM arbeiten möchte, bitte Xen 3.1 einsetzen. Xen 3.0.3 kann zwar laut Dokumentation auch HVM und im Grunde funktioniert das ja auch. Für ein paar Minuten. Der HVM-Support in 3.0.3 ist mehr als Technologiedemonstration zu betrachten, denn als benutzbar, und es sind zwischen 3.0.3 und 3.1 über 1000 Patches allein in den Bereich reingeflossen. 3.1 ist stabil. Ja? Wir sind momentan bei Xen 3.2 zu testen. Die Tests laufen noch, also ich kann dazu noch nichts weiter sagen. Wir haben die Tests erst soweit vorbereitet. Ich muss sagen, dass Xen 3.2 momentan bei uns eher niedere Priorität hat, einfach aus dem Grund, die Anforderungen, die wir brauchen, sprich PWM und HVM, sind von 3.1 zuverlässig abgedeckt worden. Wir werden uns natürlich auch 3.2 anschauen, um entsprechend sicherzustellen, dass wir damit auch arbeiten können oder ob da entsprechende Modifikationen angehend notwendig sein sollten. Was ist noch zu erwarten oder was ist geplant? Woran arbeiten wir? Die nächste Version wird 1.3 sein, also die nächste größere. Da sind dann solche Sachen drin wie eine Job Queue, dass man halt mehrere Kommandos reinwerfen kann, die dann im Hintergrund weiterlaufen. Granulares Logging. Momentan gibt es einen großen Cluster-Log. Alle Kommandos locken den gesamten Cluster. Das heißt, zwei Kommandos parallel ausführen geht nicht. machen es natürlich wesentlich einfacher. Mit, ja, klar, Locking ist einfach mal ein Kopfschmerzthema, um es höflich zu formulieren. Deswegen kommt aber mit 3.1.3 Granular Locking dazu, um genau dieses Problem zu entfernen. Es wird eine Remote Cluster API geben. Das heißt, ich kann den Cluster von außen fernsteuern. Was sich dann anbietet, wenn ich zum Beispiel mehrere Cluster habe und diese von einem zentralen Punkt administrieren möchte. Es wird momentan arbeitet an File-Based Storage. Das heißt, ich kann dann nicht nur die bisher lokale Disk und LVM verwenden, sondern kann dann auch File-Based Storage verwenden, was wiederum den Einsatz von SAN-Systemen ermöglicht. Und ja, die Anfrage wurde an uns herangetragen von verschiedenen Anwendern, ob man denn nicht sowas haben könnte. Gut, wir haben dazugehört und sagen, okay, wenn unsere Anwender das haben wollen, dann wird es implementiert. Wir werden die Administration der virtuellen Hardware für die Instanzen, konkret Disks und Network-Interfaces, wesentlich flexibler gestalten. Und man kann Disk- und Network-Interfaces nach Belieben den Instanzen zuweisen und sagen, okay, ich habe hier eine Instanz, die bekommt 3 Netzwerk-Interfaces und 8 Disks. Wird damit machbar sein. Live-Failover wird dazukommen. Das heißt, ein Failover wird dann nicht nur bedeuten, dass die Instanz runtergefahren werden muss, sondern ich kann die lebende Instanz mit offenem Herzen in einen anderen Host reinpflanzen. Und, woran wir auch arbeiten, mehrere Hypervisor gleichzeitig im selben Cluster zu betreiben. Das heißt, man kann einen Cluster bauen, in dem man dann zum Beispiel Xen PVM, Xen HVM und vielleicht auch KVMs betreiben kann. Oder, je nachdem, noch andere Hypervisor. Und noch später, aufbauend auf der Remote Cluster API, vielleicht ein Multicluster Manager, das angesprochene. Ich möchte mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und stehen jetzt für Fragen zur Verfügung.